Journal Panorama.
Guten Abend. Dschihadisten, Terroristen, Rechtsextremisten. Kaum ein Tag vergeht, ohne dass über potenzielle Gefährder unserer Gesellschaft berichtet wird. Doch ist das alles wirklich nur ein Problem des Randes? Oder sind Radikalismen und Extremismen aller Richtungen bereits in der Mitte der Gesellschaft angekommen? Eines steht fest: In der realen und vielmehr noch in der virtuellen Öffentlichkeit, Stichwort Social Media, fallen viele Schranken. Was noch vor einigen Jahren als rechtsextrem und nahe der Wiederbetätigung galt, wird heute schon fast als normal empfunden. Menschenverachtung, Demokratiefeindlichkeit, Rassismus, Drohungen aller Art. Was sind die gesellschaftlichen und psychologischen Ursachen für diese Fanatisierung? Welche Präventionsmaßnahmen lassen sich setzen? Kann und soll man mit Extremisten überhaupt reden? Eine Tagung des Friedensbüros Salzburg hat diese Themen aufgegriffen. Isabel Engels hat daran teilgenommen.
Extremismus zeichnet sich durch Demokratiefeindlichkeit, Dehumanisierung ausgewählter Personengruppen, ein abgeschlossenes Weltbild und Gewaltbereitschaft aus und stellt damit die Grundlagen des gesellschaftlichen Zusammenlebens in Frage. Daher hat sich das Friedensbüro Salzburg in seiner friedenspädagogischen und politischen Bildungsarbeit schon immer damit beschäftigt, sagt dessen Geschäftsführer Hans-Peter Krass. Doch 2014 war ein Jahr, das mehrere Anlässe bot, sich dem Problem des Extremismus noch intensiver zu widmen.
Auf der einen Seite Rechtsextremismus in Bezug auf das Beschmieren von Stolpersteinen und zum gleichen Zeitpunkt ist auch das Mahnmal für die Opfer der NS-Verbrechen gegenüber den Menschen aus Euthanasieanstalten zerstört worden in Salzburg. Und gleichzeitig hat es in Salzburg auch Jugendliche und junge Erwachsene geben, die sich sozusagen dem IS angeschlossen haben oder zumindest vorgehabt haben, sich anzuschließen.
Wer als extremistisch bewertet wird, ist einem Wandel unterworfen, stellt Hans-Peter Krass fest, auch anhand eigener Erfahrungen.
Mit einem Schmunzeln möchte ich dazu sagen, dass Friedensarbeit in den 80er, 90er Jahren unter Linksextremismus gelaufen ist. Das heißt, wenn man in Österreich das Bundesheer kritisiert hat oder sich für Abrüstung eingesetzt hat und so weiter oder auf die Straße gegangen ist, war das linksextrem.
Allzu oft wird im täglichen Sprachgebrauch Radikalität mit Extremismus gleichgesetzt. Diese Begriffe sollten jedoch voneinander unterschieden werden.
Bei Radikalität geht es natürlich immer auch darum, zum Beispiel Ideen radikal zu denken. Nicht immer nur auf Mehrheiten zu schauen, sondern auch als Einzelperson oder als kleine Gruppe Vorreiter zu sein und Dinge radikal zu formulieren oder auch in aktionistischen Formen radikal zu fordern. Das braucht es auch in der Politik, das braucht es auf allen Ebenen, das braucht es im Umweltbereich genauso wie im Bereich der Migrationspolitik.
Der größte Unterschied besteht darin, dass Extremisten Gewalt als legitimes Mittel ansehen, um ihre Ideen umzusetzen. Und nicht selten wird Gewalt zum Selbstzweck. Während Extremismus lange Zeit am gesellschaftlichen Rand verortet wurde, scheint er nun mitten unter uns zu sein, konstatiert Hans-Peter Krass vom Friedensbüro Salzburg.
Und neu ist sicher auch die Tatsache, dass das, was wir vor 20 Jahren unter Rechtsextremismus verstanden haben, inzwischen in der Mitte angekommen ist. Das heißt, für Sachen, wo man noch vor 20 Jahren eindeutig als Wiederbetätiger und so weiter angeklagt worden wäre, sind heute schon so salonfähig, dass man sich das inzwischen fast nicht mehr antut.
Wenn man die Einstellungsforschung sich anguckt, war es in der Mitte auch schon immer da. Also das heißt, irgendwie bestimmte Ressentiments, rassistische beispielsweise, oder solche, die auf etablierten Vorrechte pochen. Also ich war schon immer hier, deswegen muss ich mehr Rechte haben als andere Leute. Das sind ja durchaus Dinge, die auch in der Bevölkerung verbreitet waren seit vielen, vielen Jahren.
Stellt Simone Raphael fest. Sie ist Chefredakteurin von netzgegennazis.de, einer Monitoringstelle im Internet, die rechtspopulistische und rechtsextreme Reden und Taten registriert.
Aber im Moment findet es natürlich einen anderen Resonanzraum, das muss man deutlich sagen. Und das ist auf alle Fälle eine beunruhigende Entwicklung, weil wir genau beobachten können, dass so gewisse gesellschaftliche Normen fallen. Also dass etwas, was man vor ein paar Jahren noch als derartig rassistisch oder demokratiefeindlich angesehen hätte, dass man sich niemals getraut hätte, das im öffentlichen Raum irgendwie zu äußern, erscheint heute Teil der Bevölkerung völlig normal.
Extremisten übertreiben Werte und Ansichten, die in der Gesellschaft in gemäßigter Form verbreitet sind. Es sei offensichtlich, dass das Zündeln im Netz fremdenfeindliche Taten wie Brandanschläge auf Flüchtlingsunterkünfte fördere, sagt die Journalistin Simone Raphael. In Deutschland gibt es etwa 100 Facebook-Seiten, die sich unter dem Slogan »Nein zum Heim« als lokale Bürgerinitiativen präsentieren.
In Wirklichkeit sind die alle rechtsextrem gesteuert. Also das heißt, es ist mitnichten tatsächlich irgendwie eine Seite von lokalen Bürgern. Aber auf diesen Seiten wird tatsächlich sehr viel Hass verbreitet, sehr viel Lügen verbreitet und auch durchaus zu Aktionen aufgerufen. Demgegenüber steht eine große Anzahl von Übergriffen auf Unterkünfte für Geflüchtete im letzten Jahr, das in Deutschland exponentiell sehr, sehr stark angestiegen ist. Und wenn man mal diese beiden Karten nebeneinander legt, ist der Zusammenhang nicht so, dass überall, wo es eine Nein-zum-Heim-Seite gab, auch ein Übergriff passiert ist. Aber überall, wo ein Übergriff passiert ist, gab es auch eine Nein-zum-Heim-Seite. Also das heißt, da kann man schon sehen, dass solche Stimmungen natürlich auch über Postings in sozialen Netzwerken auch beeinflusst werden und dass dadurch halt Leute sich auch legitimiert fühlen zu sagen, ich nehme den Benzinkanister und werfe ihn auf das Haus nebenan, wo Geflüchtete untergebracht werden sollen und habe den Eindruck, das ist eine legitime Tat.
Ich hatte das Gefühl, ich tue das, was alle sagen. Wovon alle immer nur reden in den Hinterzimmern, dafür gehe ich auf die Straße.
Felix Benneckenstein war als Kameradschaftsführer, Redner und Liedermacher 10 Jahre lang in Deutschlands Neonazi-Szene aktiv.
Ich fühlte mich nicht so, als würde ich irgendwie ein Außenseiter jetzt sein oder so. Das wird man dann schon automatisch, wenn man in der organisierten Neonazi-Szene ist, weil man sich ja nur noch von Gleichgesinnten umgibt und allen anderen auch erstmal misstraut. Könnten ja theoretisch Spione sein oder sonst was. Aber zunächst habe ich mich gefühlt, als würde ich eine ganz normale politische Richtung mir anschauen.
2011 stieg der heute 30-Jährige aus der Neonazi-Szene aus. Was hatte ihn ursprünglich an der rechtsextremen Ideologie angezogen?
Zunächst positiv überrascht hat mich die sehr, sehr radikale und militante Ablehnung des Staates. Zuerst habe ich einfach nur gesagt, dieser Staat ist ungerecht, dieser Staat macht nur Blödsinn, was man ja einfach so sagen kann, wo man immer viel Applaus oder häufig viel Applaus für bekommt. Dieses Gerüst, das heute auch ganz gerne im rechtspopulistischen Bereich aufgebaut wird von Blockparteien, dass alle Politiker immer gleich sind, egal welcher Partei sie zugehörig sind. Die Neonazi-Szene waren in meinen Augen damals die einzigen, die wirklich außerhalb des Systems stehen. Darüber wurde ich dann eben auch zum Demokratiefeind. Das heißt, so eine erste Unzufriedenheit, ein bisschen Faszination auch davon, dass diese Menschen doch recht intelligent gewirkt haben, mit denen ich dann aus der organisierten Szene geredet habe, haben dann dazu geführt, dass ich mich dieser Ideologie dann angeschlossen habe. Und die hat mich dann so fasziniert, dass ich letztendlich gesagt habe, okay, das ist es, dafür möchte ich kämpfen.
Weiteren Zündstoff bot ein konkretes negatives Erlebnis, das Felix Benneckenstein als Jugendlicher gemacht hatte.
Es kam dann schon dazu, dass die Clique, in der ich damals mit 15 ungefähr war, einen Konflikt hatte mit einer anderen Clique, die überwiegend türkischstämmig waren. Als ich das erste Mal was über Ausländergewalt gelesen habe, habe ich das als Praxisbeispiel genommen. Ist relativ typisch, dass man dann so ein einzelnes Negativbeispiel sofort sich nimmt, ohne die positiven Beispiele aus der Vergangenheit vielleicht auch mal zu reflektieren. Also ich dachte dann, okay, alle Konflikte, die wir haben, sind nur, weil hier zu viele Ausländer leben und das nicht funktioniert.
Rechtsextreme und rechtspopulistische Bewegungen und Parteien in Europa, wie die AfD, der Front National oder die FPÖ, haben in den letzten Jahren viel Zulauf erhalten, wobei die Grenzen zwischen Rechtsextremismus und Rechtspopulismus fließend sind. Jedenfalls zeichnen sie sich unter anderem durch eine doppelte Abgrenzung aus, analysiert Gudrun Hentges, Politikwissenschaftlerin an der Hochschule Fulda.
Eine Abgrenzung gegenüber den etablierten traditionellen Parteien, gegenüber den Eliten, denen Korruption, Vetternwirtschaft, Privilegiensicherung vorgeworfen wird, aber auch gegenüber Journalisten und Medien, die pauschal bekanntlich insbesondere im Umfeld von Pegida als Lügenpresse bezeichnet werden. Und nach unten erfolgt die Abgrenzung gegenüber schwächeren sozialen Gruppen, die als Bedrohung betrachtet werden, gegen Einwanderer, Muslime, Sinti und Roma, aber auch Obdachlose, Empfängerinnen und Empfänger staatlicher Transferleistungen, Homosexuellen und auch Juden und Jüdinnen.
Der bekannteste Erklärungsversuch des Extremismus, das Hufeisenmodell, suggeriert, dass Rechts- und Linksextremismus sich an den jeweiligen Enden, also gleich weit weg von der Mitte, befinden und daher eigentlich das Gleiche sind. Doch neben Überschneidungen gäbe es wesentliche Unterschiede, sagt die Politologin Gudrun Hentges.
Und zwar in dem Sinne, dass wir es bei dem Linkspopulismus mit einem inkludierenden Populismus zu tun haben, wohingegen sich der Rechtspopulismus auszeichnet durch einen exkludierenden Populismus. Exkludierend ist ein Populismus von Besitzstandswaren. Und er liegt dann vor, wenn, wie beispielsweise in den USA oder in Europa, Teile der eigenen, der armen, prekär beschäftigten Bevölkerung oder Fremde von sozialstaatlichen Leistungen und öffentlicher Teilhabe ausgeschlossen werden sollen. Und ein weiterer und auch zentraler Unterschied besteht darin, dass sich der inkludierende linke Populismus auf das Volk im Sinne eines Demos bezieht, wohingegen das Volk im Sinne von Ethnos die zentrale Referenz des exkludierenden und rechten Populismus ist.
Die sozioökonomischen Entwicklungen der vergangenen Jahre haben soziale Ungleichheiten wachsen lassen und damit Rechtspopulisten in die Hände gespielt.
Der Mangel an gesellschaftlicher Anerkennung trifft demnach sehr, sehr drastisch jene, die von Erwerbsarbeit ausgeschlossen sind und die einen Rückbau oder Abbau sozialer Sicherungssysteme erleben. Er trifft auch jene, die zu den Working Poor zählen, das heißt, die nicht mehr von ihrer Arbeit leben können und die sich, um einen Begriff von Robert Castell zu verwenden, in der Zone der Verwundbarkeit befinden. Das heißt, nicht marginalisiert, aber Angst vor einem sozialen Abstieg.
Hinzu kommt ein Vertrauensverlust in etablierte Parteien.
Die Parteien, die traditionell zuständig waren für das Arbeitermilieu, insbesondere sozialdemokratische Parteien, sind sozusagen politisch in die Mitte gerückt, sodass in diesen Milieus ein Vakuum entstanden ist.
In Deutschland konnte die AfD dieses politische Vakuum am erfolgreichsten füllen, erreichte etwa bei den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt 2016 24%. Die AfD habe sich in den 3 Jahren seit ihrer Gründung von einer wirtschaftsliberalen Ausrichtung hin zum Rechtspopulismus entwickelt, zeigt Gudrun Henskes auf.
Ich möchte hier ein Beispiel anführen, das Ihnen wahrscheinlich auch bekannt ist, dass Frauke Petry sich explizit dafür ausgesprochen hat, dass man mit Waffengewalt vorgehen sollte gegen Flüchtlinge an den Grenzen. Und auf die Frage hin, auch gegen Frauen und Kinder, sagte sie, auch gegen Frauen und Kinder. Also wir haben es damit zu tun, dass eine Partei, die sich 13 gegründet hat und wo man damals davon ausgegangen ist, ja, das ist insbesondere eine Anti-EU-Partei, dass die Bundesvorsitzende, weitere Vorsitzende, Europaparlamentarier sich explizit aussprechen für körperliche Gewalt oder für Anwendung von Gewalt.
Ich sage immer mit Leuten mit einem geschlossenen rechtsextremen Weltbild, macht es überhaupt keinen Spaß zu reden. Man verbringt nur sehr viel Lebenszeit damit und sie hören einem nicht zu, weil sie gar nicht daran interessiert sind, einen Meinungsaustausch zu haben.
Sagt die Chefredakteurin des Internetportals netzgegennazis.de. Dennoch hält Raphael den Diskurs für sinnvoll. Denn wenn noch eingefleischte Neonazis gegen vernünftige und fundierte Argumente immun seien, so seien doch viele der Mithörenden und Mitlesenden noch ambivalent.
Sowohl wenn es die Bürgerversammlung ist, die darüber debattiert, wie es sein wird, wenn eine Unterkunft für Geflüchtete aufgemacht wird, oder sei es irgendwie eine öffentliche Diskussion, zum Beispiel auch auf Facebook und in den sozialen Netzwerken, dann hat man immer Meinungsführer, die viel sagen, aber man hat auf alle Fälle auch immer einen sehr großen Anteil an Menschen, die erstmal schweigen, die sich das anhören und die noch dabei sind, sich auch eine Meinung zu bilden. Und die sind die sehr viel interessantere Klientel, wenn es darum geht, mit guten Argumenten zu zeigen, wo Rassismus, wo Antisemitismus oder Flüchtlingsfeindlichkeit verbreitet wird.
Soziale Netzwerke führen aufgrund ihrer Funktionsweise zu einer raschen Verengung der Weltsicht, der viel zitierten Echokammer oder Filterblase.
Das funktioniert tatsächlich ja so, dass soziale Netzwerke so aufgebaut sind, dass sie ihnen, wenn sie einmal identifiziert haben, dass die irgendein Interesse haben, versuchen, weitere Seiten vorzuschlagen, die dieses Interesse bedienen. Und dieser Effekt ist halt deswegen so fatal, wenn er halt eben nicht durchbrochen wird. Also wenn ich mich nur noch in dieser Echokammer bewege, also den Eindruck habe, es sind nur noch Leute, die genauso denken wie ich, dann heißt das gerade eben auch für extremistische Strömungen, dass sie das Gefühl haben, dass sie wirklich für ein wie auch immer geartetes Volk sprechen und ähnliches. Das hat natürlich einen sehr bestärkenden Effekt.
Die neuen sozialen Medien spielen sowohl für die neonazistische als auch für die dschihadistische Szene eine bedeutende Rolle, um neue Mitglieder zu rekrutieren. Propagandavideos im Internet hätten auch seine Radikalisierung vorangetrieben, erzählt der ehemalige Dschihadist Irfan Pezi auf der Tagung Extremismus im Interview mit Halima Mocevic.
Also so Gräuelvideos, wo man dann durch Luftangriffe, durch Bombardierungen dann tote Muslime sieht, Kinder und so weiter. Und das hat halt dann auch als leicht beeinflussten Jugendlichen hat es dann auch in mir Hass erzeugt und auch dann das Bedürfnis, da aktiv auch was zu ändern.
Irfan Pezi fand in den entsprechenden Chaträumen rasch heraus, in welchen Moscheen sich die Islamisten treffen. Rasch bekam er dort wichtige Funktionen zugeteilt. Als Mitglied des internationalen Netzwerks Globale Islamische Medienfront verbreitete er deutschsprachige islamistische Propaganda im Netz und förderte so die Radikalisierung von Jugendlichen. Drohvideos, die auch öffentlichen Rundfunkanstalten zugespielt wurden, erzeugten gezielt Angst und Schrecken. Der 1989 in Serbien geborene Pezi war mit seinen Eltern aufgrund des Krieges nach Deutschland geflüchtet und in der Oberpfalz aufgewachsen. Er sei ein mittelmäßiger Schüler, aber ein sehr guter Fußballer gewesen, erzählt Pezi.
Einer der besten in meinem Verein. In Bayern, da gab es so eine Art Auswahl, wo die Besten aus den verschiedenen Vereinen extra trainiert wurden und da gab es extra solche Veranstaltungen. Und dann wurden andere ausgesucht, ich aber nicht. Und dann habe ich meinen Trainer dann auch gefragt, ja, warum ich da nicht dabei bin. Und dann hat der gemeint, ja, da geht es halt auch darum, dass wir Spieler fördern, die vielleicht irgendwann auch mal in der Nationalmannschaft spielen. Du bist ja kein Deutscher, also dann kannst du ja auch nicht auch für die deutsche Nationalmannschaft spielen.
Solche als diskriminierend und kränkend erlebte Begebenheiten stehen oft am Anfang von Fanatisierungsprozessen. Biografien von Dschihadisten weisen meist auch starke Erfahrungen von Entfremdung auf.
Ich habe mich schon ziemlich als Deutscher gefühlt, aber ja, aufgrund auch dieser Diskriminierungserfahrungen hat es dann auch wieder so ein bisschen nachgelassen. Und wenn ich dann auch zum Beispiel, wenn wir unten im Urlaub waren, also in Serbien, da gab es halt auch Diskriminierungserfahrungen, dass die Leute, die mussten halt dann den ganzen Krieg mitmachen, während man in Deutschland war und dann wurde man halt auch eher so, ja, als Deutscher beschimpft, ihr habt doch schon längst Tradition, Kultur, das habt ihr doch schon alles vernachlässigt und vergessen und dass ich mich keiner Seite wirklich zugehörig fühlen konnte. Und Moslem war halt das, was ging, was unabhängig auch von Herkunft ging. Ja, man muss nur die Überzeugungen teilen und ist dann auch schon Teil der Gemeinschaft, wird auch voll akzeptiert. Das war dann schon auch, was mich dann auch angezogen hat.
Ob Dschihadismus, Rechtsextremismus oder christliche Sekten, die Motivlagen der beitrittswilligen jungen Menschen ähneln einander, weiß Verena Fabris, die Leiterin der Beratungsstelle Extremismus, einer vom Familienministerium finanzierten bundesweiten Anlaufstelle.
Das sind sehr oft Gefühle der Entfremdung, das Gefühl, ausgeschlossen zu sein, die Suche nach Orientierung, einfache Antworten auf sehr komplexe Fragen, die Suche nach Identität, nach Selbstwirksamkeit, in einer Gruppe zugehörig sein. Es überschneiden sich teilweise auch Inhalte. Die meisten extremistischen Gruppierungen haben vormoderne Frauenbilder, haben ein ganz klares Freund-Feind-Schema, haben einen Absolutheitsanspruch.
Die Beratungsstelle Extremismus wurde 2014 eröffnet.
Der politische Anlassfall, sie zu gründen, war sehr wohl die Tatsache, dass aus Österreich im Vergleich zur Bevölkerungszahl relativ viele Personen ausgereist sind nach Syrien und in den Irak. Die Zahl der Ausreisen hat stark abgenommen.
An die Beratungsstelle können sich alle wenden, die Sorge haben, dass sich jemand aus ihrem Umfeld einer extremistischen Bewegung angeschlossen haben könnte.
Wenn jemand uns anruft und sagt, ich weiß nicht, ob ich das melden soll oder nicht, der hat auf Facebook ein Video gepostet, wo er mit Messern zu sehen ist und singt irgendwas auf Arabisch, dann können wir anbieten, das Video auch uns anzuschauen.
Eine Meldung an die Sicherheitsbehörden wird nur dann gemacht, wenn man im Laufe der Gespräche zur Einschätzung gelangt, dass hier wirklich Gefahr in Verzug ist. Meistens aber steckt hinter extremistisch daherkommenden Aussagen nur jugendliche Provokation. Pubertierende wollen Grenzen ausloten und die Erwachsenen sind aufgerufen, ihnen diese Grenzen aufzuzeigen. Und zwar in Gesprächen, die auf gegenseitiger Anerkennung basieren, sagt Fabian Reicher, Sozialarbeiter in Backbone, der mobilen Jugendarbeit im 20. Wiener Gemeindebezirk.
Und wenn jetzt extremistische Aussagen fallen, dann gibt es keinen Rauswurf, sondern dann wird darüber diskutiert, warum aus meiner Sicht, jetzt aus meiner sozialarbeiterischen Sicht, beziehungsweise aus meiner Sicht als Fabian, der bei Backbone arbeitet, diese Aussage problematisch ist und warum ich da was dagegen habe. Und diese Diskussion, dieser Aushandlungsprozess, das ist einfach unheimlich wesentlich. Dadurch lernen Jugendliche ganz, ganz viel.
Im Jahr 2014-15 gab es unter den etwa 500 Jugendlichen, die Backbone betreut, an die 40, die mit dem Dschihadismus sympathisierten, berichtet Fabian Reicher. Inzwischen ist deren Anzahl stark zurückgegangen.
Ich bin sehr oft gefragt worden, Fabian, an was glaubst du? Und ich bin Agnostiker, habe auch immer so ein bisschen erklärt, was Agnostiker ist. Ist auch nicht so einfach, ganz viele haben das noch nie gehört gehabt. Und sehr oft waren dann so die erste Reaktion, okay, also bist du ein Ungläubiger. Na, Ungläubiger bin ich keine. Also ich glaube an sehr, sehr viel. Ich glaube an zum Beispiel an die Menschenrechte, an die Würde des Menschen, dass jeder Mensch gleich viel wert sein soll. Ich glaube auch an die goldene Regel von Immanuel Kant. Also was du nicht willst, was man nicht tut, das füge auch keinem anderen zu. Das übrigens so ähnlich auch im Koran und in der Bibel steht. Und da sind wir dann schon wieder bei den Gemeinsamkeiten. Wenn ich mit ihnen nicht drüber rede, dann haben sie vielleicht ganz, ganz komische Bilder davon, wie zum Beispiel jemand, der nicht gläubig ist, also der haltet sich an nichts. Das ist sehr oft so ein Bild. Also Juden und Christen sind schon okay, weil die haben ja ein Buch, an das sie glauben. Aber bei den Atheisten, an was halten sich die? Und ich finde, auch darüber sollte man sich viel, viel mehr auseinandersetzen.
Extremisten zeichnen sich durch ein geschlossenes, gefestigtes Weltbild aus. Das Weltbild der Jugendlichen hingegen ist noch offen. Sie sind noch Suchende. Vorgebrachte Positionen lassen sich noch ins Wanken bringen und Ambivalenzen erzeugen. Das ist eine Chance für die Prävention. Und die laufe bei jungen Menschen vor allem über Beziehungsarbeit, erzählt der Sozialarbeiter Fabian Reicher anhand eines Beispiels von einem Jugendlichen, der bereits mit dem Islamismus sympathisierte.
Vom Tag des jüngsten Gerichts, wo der Endzeit-Dschihad passieren wird, das hat er mir einfach sehr, sehr theatralisch erzählt und dass dann Muslime gegen Nicht-Muslime kämpfen, wo ich ihm dann gesagt habe, okay, warte mal ganz kurz, Moment, das heißt, du, weil du Muslim bist und ich, weil ich nicht Muslim bist, wir zwei müssen gegeneinander kämpfen, oder wie? Ja. Obwohl wir schon so viel Spaß gehabt haben, obwohl wir schon gemeinsam gekocht haben, gemeinsam was geschrieben haben, trotzdem sollen wir gegeneinander kämpfen? Also ja, schon. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Wieso sollte ich das machen? Ich kenne jetzt schon 2 Jahre, ich mag dich voll gern. Wieso sollte ich dich verletzen, nur weil du eine andere Religion hast? Wie, das ist ja idiotisch, oder? Könntest du mir was tun? Da hat er dann nicht mehr mit können. Also was dann, nein, das funktioniert nicht.
Um zu verhindern, dass die Jugendlichen bei extremen islamistischen Gruppierungen landen, sei auch Islamunterricht sinnvoll, findet der ehemalige Dschihadist Irfan Pezi.
Es fängt eigentlich damit an, dass sie sozusagen nur gute Muslime sein wollen. Und dann kommen eben Ideologen, Extremisten und bringen denen ihre Ideologie bei. Und da denke ich, wenn man vorher schon aufklärt und sagt, ich meine, klar, es gibt jetzt nicht den Islam oder es gibt verschiedene Auffassungen, aber sozusagen zu zeigen, so kannst du den Islam auch hier leben und so weiter oder so ist er im Einklang mit unserem System, mit der Demokratie und so weiter. Und natürlich auch über Extremismus aufklärt. Er zeigt die Heuchelei auch unter Extremisten, die Menschenverachtung.
Der muslimischgläubige Irfan Pezi, der sich heute für Prävention und Deradikalisierung engagiert, nimmt dabei auch die Muslime in die Pflicht.
Da gab es auch einige Erfahrungen, wo ich sage, hätte da jetzt ein Imam, der eigentlich moderat war und der meine extremistischen Überzeugungen auch kannte, der es aber einfach toleriert hat und dort, ja, da gibt es halt Meinungsverschiedenheiten und das war's. Also dass dann auch die moderaten Muslime, gerade die, wo Einfluss haben, Gelehrte, Vorbeter, Imame und so weiter, dass die dann auch stärker gegen den Extremismus ankämpfen, ja, und auch überall, wo sie ihn sehen, dann auch aktiv bekämpfen und den Leuten klar machen, dass dieser Extremismus, Terrorismus, dass er unislamisch ist, dass er dem Interesse der Muslime schadet auch.
Irfan Pezi war innerhalb der globalen islamischen Medienfront steil aufgestiegen. Nachdem dessen Leiter, der österreichische Terrorist Mohammed Mahmoud, 2008 verhaftet worden war, übernahm Pezi die Führung. Ein Jahr später wurde auch er verhaftet. Zunächst hätte ihn das Gefängnis weiter radikalisiert, sagt Irfan Pezi. Doch in der Isolationszelle setzte langsam ein Umdenken ein.
Da ist man halt komplett isoliert und ganz alleine. Und da habe ich halt dann erst wieder nach längerer Zeit angefangen, mir Gedanken zu machen über alles, so das auch ein bisschen selbstkritisch zu hinterfragen. Was hat das gebracht? Ist das jetzt auch wirklich islamisch? Hat es jemandem geholfen? Dann sind mir so erste Zweifel gekommen, nicht jetzt am Islam als Religion, sondern an der politischen Ideologie Dschihadismus.
Während der Haft entschied sich Irfan Pezi für den Ausstieg. Er wurde vom deutschen Verfassungsschutz als V-Mann angeworben, kehrte zum Schein zurück in die Organisation und sammelte Informationen über deren Aktivitäten in Deutschland und Österreich. Auch beim ehemaligen Neonazi Felix Beneckenstein wurde der Ausstieg aus der Szene durch innere Zweifel eingeleitet.
Die rechte Szene versucht immer wieder mit vielen Themen Stimmen zu fangen, die man von ihr nicht erwarten würde. Man setzt sich für vermeintliche Meinungsfreiheit ein und so weiter. Da war in mir zum Beispiel immer der innere Konflikt, dass ich wusste, Meinungsfreiheit ist vielleicht doch was anderes als das, was wir als Nazi-Szene damit verbinden. Zum Beispiel habe ich angefangen, Autoritätspersonen zu hinterfragen, wo man jetzt natürlich von außen sagen könnte, okay, der ist nicht mit seinen Anführern klargekommen, deswegen ist er ausgestiegen. Aber nee, weil die Ideologie eigentlich einen darauf vorbereitet, dass man einfach sich einordnet. Wenn man anfängt, die Anführer dieser Gruppen wirklich zu hinterfragen, dann macht man schon einen Schritt gegen die Ideologie eigentlich.
Immer stärker fielen Felix Beneckenstein Widersprüche und Heucheleien auf.
Der Geschichtsrevisionismus, die Leugnung des Holocaust, die Verdrehung der Kriegsschuldfrage hat im Einstiegsprozess gut funktioniert. Über die Jahre kamen mir die Theorien dann doch immer absurder vor. Man hat zum Beispiel die Vergasungen geleugnet. Das hat bei mir eine Zeit lang funktioniert. Irgendwann habe ich mich gefragt, was ist denn eigentlich jenseits der Vergasungen auf offener Straße im Dritten Reich passiert, was man nicht mal mit ganz viel Fantasie auch nur im Entferntesten leugnen kann. Dadurch konnten verschiedene Nadelstiche in mir ausgelöst werden. Dass ich mich dann nochmal fragte, was man sich eigentlich im Einstiegsprozess schon fragen sollte, willst du wirklich in einem nationalsozialistischen Staat leben? Und da war meine Antwort, nachdem ich jahrelang in der Szene war, für mich selber zunächst einfach nein.
Die Organisation Exit begleitete den Ausstieg von Felix Beneckenstein und seiner Frau, die ebenfalls in der Neonazi-Szene aktiv war, um einerseits eine Rückkehr zu vermeiden und andererseits den Ausstieg sicher zu gestalten. Heute ist Beneckenstein selbst für Exit tätig. Aussteiger aus extremistischen Kreisen sind potenziell gefährdet, verfügen sie doch über viel Insiderwissen und werden von ehemaligen Kameraden oft als Verräter gesehen und daher bedroht, erklärt Fabian Wichmann, Mitarbeiter der Aussteigerhilfe Exit Deutschland.
Wir haben Fälle, da ist ein Rückzug aus der Szene ohne Probleme möglich. Wir haben aber durchaus Aussteiger, die mit dem Ausstieg mit erheblichen Problemen konfrontiert sind. Das hängt dann halt davon ab, welche Funktion hatte der, wie sah die Gruppe aus und wie sanktionsfähig ist auch so eine Gruppe. Und dann kann es wirklich Probleme birgen, die dann halt bis zu Namensänderungen, bis zu Wohnortwechsel und viele Sicherheitsmaßnahmen, die sich dann daran anschließen, führen. Das ist aber nicht der Regelfall. Wir haben viele Aussteiger, die auch mit ihrem Namen noch und teilweise auch mit noch in ihrer Region verbleiben, weil sie halt an die Region gebunden sind. Also muss man da sehen, wie man halt die Situation vor Ort kompensiert und Handlungsmöglichkeiten zu eröffnen, ohne die Person in Gefahr zu bringen.
Die Initiative Exit hilft Aussteigern nicht nur, mit dem Rechtsextremismus zu brechen, sondern auch ein neues Leben aufzubauen. In Österreich gibt es da und dort Angebote, aber keine mit Exit vergleichbare Aussteigerhilfe. Dabei, so Fabian Wichmann, habe sich deutlich gezeigt, dass ein entsprechendes Angebot die Zahl der Ausstiege steigert.
Gemein ist allen, dass sie in irgendeiner Art und Weise Zweifel entwickelt haben. Die können auch lange schon zurückliegen. Das heißt, dass diese Phase des Zweifels halt teilweise bis zu einem Jahr dauert, bis dann so ein Moment der Öffnung und des Entschlusses kommt, wo die Person dann für sich beschließt, etwas zu verändern. Wenn man aber vielleicht nicht die Idee hat, wie und die Angst so groß ist, dass man es vielleicht nicht umsetzen will akut, dann ist es halt schon hilfreich zu wissen, dass da jemand ist, den man da ansprechen kann und wenigstens mal fragen kann.
Das Internet auf der einen Seite und direkte Kommunikation auf der anderen Seite. Beides müsse genutzt werden, wenn man dem Extremismus wirkungsvoll entgegentreten möchte, ist die Journalistin Simone Raphael überzeugt.
Wir reden tatsächlich von Einstellungen, die unser Leben hier bedrohen, unsere Demokratie bedrohen. Und insofern muss man jedes Mittel wählen, das man haben kann. Was man viel über mediale Dinge, wie halt eben auch über Aktionen im Internet und so tun kann, ist, man kann Aufmerksamkeit auf ein Thema lenken, man kann eine Öffentlichkeit herstellen, man kann auch die Leute bestärken, das darf man nie vergessen, die vernünftige, gute, demokratische Arbeit vor Ort machen und sich manchmal auch ganz schön alleine fühlen, wenn sie mediale Diskurse angucken, irgendwie, also auch die zu bestätigen und zu sagen, bitte macht es weiter, es ist sinnvoll, auch das kann man halt über mediale Angebote tun. Die wirkliche Einstellungsänderung bei einem persönlichen Menschen, glaube ich, geht wirklich nur über Beziehungsarbeit. Und insofern ist das beides sehr wichtig.
Sie hörten einen Bericht von Isabel Engels. Morgen redet Klaus Webhofer bei uns Klartext. Und zwar mit ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache. Was trennt und was verbindet ihre beiden Parteien im politischen Geschäft? Für heute sagt Elisa Wasch Danke fürs Zuhören.